jetzt redet Opa von früher, da gab es noch D-Mark.
Oh. Haben wir die Sicherheit, dass wir dieses Wachstum bekommen?
Nee. Sicherheit gibt es keine. Das Leben ist leider eines, wo es nicht alles garantiert gibt. Die Behörden sind völlig überfordert. Also alle sind überfordert. Dass solche jungen Menschen sagen, ich habe Frust, ich ärgere mich, ich wähle AfD.
Warum wählen die nicht Sie?
Das ist eine gute Frage.
Hey, ich bin Helene Reine.
Und ich bin Jan Schippmann. Wir nehmen heute Jens Spahn ins Kreuzverhör. Er ist stellvertretender Chef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Er war schon mal Gesundheitsminister und er ist ein heißer Kandidat, um nach der Wahl wieder Teil der Regierung zu werden.
Wir möchten von ihm wissen, wie er dafür sorgen will, dass wir wieder mehr Geld in der Tasche haben, wie er mit Menschen umgehen will, die zu uns kommen und wie wir verhindern, dass Russland die EU angreift.
Dafür haben wir auch Fragen von euch gesammelt, die wir ihm stellen werden.
Gehen wir mal rein zu ihm.
Wir haben viel vor und deswegen gehen wir am Anfang mit viel Tempo rein, die ganze Akte sparen. Zu diesen Fragen bitte nur kurze Antworten. Mhm. Ready?
Sekündchen, ankommen, ready.
So, TikTok verbieten, einschränken oder so lassen, wie es ist?
Einschränken aus Jugendschutzgründen, ich würde sagen zum Beispiel unter 14. Geht um Hirnforschung, Hirnwachstum, machen wir bei Alkohol, Nikotin auch, Jugendschutz.
Gleiches Thema, Altersbeschränkung für Social Media?
Generell Social Media, nein, aber so Sache wie TikTok, wo die Hirnforschung uns sagt, es macht im Grunde so abhängig, wie Drogen es machen können, Dopaminausschüttung, finde ich im Interesse der Jugend, ja, Altersgrenze, aber nicht pauschal Social Media.
Insta würden Sie so lassen?
Ich würde einfach mit Forschern reden. Also es geht ja, ich will ja nicht nach Gefühl vorgehen, sondern ich würde gerne schauen, wo müssen wir das wachsende, heranwachsende Hirn sozusagen, den heranwachsenden Menschen schützen. Wir sehen ja, dass auch Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden, dass Konzentrationsfähigkeit nachlässt und so.
Apropos kurze Antworten, weiter geht's.
Das spricht der ehemalige Gesundheitsminister.
Genau, sorry.
KI-Videos im Internet kennzeichnen oder vielleicht sogar verbieten?
Kennzeichnen, am schönsten, wenn eine KI, die sie erkennt und gleich markiert.
Kiffen wieder verbieten,
yeah,
oder legal lassen, muss ich gar nicht aussprechen. Verbieten, okay.
Wann kommt Wählen ab 16 im Bundestag?
Gar nicht, weil es nach mir geht. Ich finde die Regeln so, wie sie sind, ganz gut. Und ich habe den Eindruck, die Mehrheit der 16- bis 18-Jährigen auch.
Wie hoch sollte der Mindestlohn sein? Wir können mal hochzählen. 8 Euro, 9, 10, 11, 12, 82, so wie er aktuell ist. Oder noch höher, 13, 14, 15.
Mit dem Mindestlohn, es gibt ja eine Logik. Der Mindestlohn steigt, wenn die Wirtschaft wächst, wenn die Löhne insgesamt steigen, steigt auch der Mindestlohn. Das legt nicht die Politik fest, Gott sei Dank. Das ist ja kein Wettbewerb, sondern es muss ja immer was zu tun haben damit, wie viel erwirtschaftet wird.
Alice Weidel, die Kanzlerkandidatin der AfD, hat mit Elon Musk Wahlkampf gemacht. Das hat eine große Welle gemacht. Mit welchem Promi würden Sie gern Wahlkampf machen?
Mit welchem Promi? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ist das ein Idol? Ne?
Ja, aber den kennen wieder eure Altersgruppe nicht, wenn ich so einen Roland Kaiser mag. Zählt das? Nein.
Sozialdemokrat.
Sozialdemokrat, stimmt. Ich bin wahrscheinlich schon zu alt für die Promis der nächsten Generation.
Aber wenn dann nehmen wir Roland Kaiser.
Roland Kaiser, aber wenn Sie heute noch mal 18 wären, würden Sie dann zur Bundeswehr gehen?
Ja.
Bei anderen Formaten werden Sie nach dem Butterpreis gefragt. Wir fragen Sie, wie viel kosten Einweg-Vapes?
Einweg-Vapes. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Einweg-Vape gekauft. Die Butter gehört zur Grundversorgung. Beim Einweg-Vape bin ich mir nicht so
manche
sicher.
Manche, glaube ich, auch. Aber
also manche, weiß ich nicht. Das kosten die, also ein so ein Ding, oder was?
Ja, es ist quasi eine E-Zigarette, bis die leer ist und dann kommt die weg. Also für die Umwelt auch nicht so gut, aber...
Was weiß ich, 4 Euro?
5 bis 10, gar nicht so schlecht.
Okay.
Herr Spahn, wir haben für das Kreuzverhör auch Fragen aus unserer Community gesammelt, die wir Ihnen stellen werden. Und da haben wir ein Video bekommen von Michael. Und das hören wir uns mal an.
Ich pendel zwischen Schwerin und Schwedt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Steigerung des 58-Euro-Tickets einfach viel zu hoch ist und gar nicht mehr tragbar für Auszubildende. Und da ich selber eine Ausbildung habe oder mache, fällt es mir einfach schwer, monatlich zu gucken, wie ich da um die Runden komme. Und deswegen wünsche ich mir einfach, oder meine Frage daher ist, gibt es irgendwie eine Preissenkung, dass es wieder für Auszubildende vielleicht tragbarer ist?
Also könnte das Deutschland-Ticket mit Ihnen vielleicht wieder günstiger werden für Azubis wie Michael?
Für Azubis finde ich gut. Ich würde übrigens gerne auch für Azubis den Führerschein günstiger machen. Der ist nämlich auch richtig schweineteuer, hätte ich beinahe geworden. Richtig teuer, sagen, ja. Richtig teuer geworden. Also für Azubis finde ich gut, generell das Deutschlandticket. Ich komme zum Beispiel aus einem kleinen Dorf, da fahren kaum Bus und Bahn, da haben die Leute gar nichts davon vom 58-Euro-Ticket. Wir brauchen gerade erst viel mehr Geld, auch um die Infrastruktur auszubauen, neue Schienen, neue Züge, damit die auch alle pünktlich sind, die Signale. Also insofern günstiger für Azubis, finde ich super.
Wieder zurück zu 9 Euro vielleicht für Azubis?
Oder? Das ist ein Sprung. Das ist ein Sprung. Das muss man am Ende ja verhandeln. Es ist jetzt wieder Politikerantwort. Ne? Es sind die Länder beteiligt, es sind regionale Verkehrsverbünde beteiligt, aber ich will das gar nicht komplizierter machen. Ich finde Azubis, gerade übrigens, die sich eben für eine berufliche Ausbildung auch entscheiden, Studenten bekommen viel Unterstützung, das ist okay, aber ich finde Azubis haben auch welche verdient. Also meinetwegen auch.
Aber die anderen müssen weiterhin.
Meinetwegen auch 9 Euro, für alle anderen kann es aber auch, also einer wie ich kann auch 58 Euro für Deutschlandticket zahlen.
Markus Söder hat die Weiterführung vom Deutschlandticket ja sogar generell in Frage gestellt, hat gesagt, das muss, wenn der Bund insgesamt komplett zahlen und nichts von den Ländern dafür kriegen. Können Sie garantieren, dass es mit der CDU in der Regierung das Deutschlandticket dauerhaft geben wird?
Also die Idee, dass wir ein gemeinsames Ticket für ganz Deutschland haben, finde ich gut. Das kann man sagen. Die Frage garantieren. Garantieren sollte man sowieso nichts, was man nicht alleine entscheidet. Das kann aber
Wahrscheinlichkeit ist groß.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ich fände es gut. Aber die Frage, bei welchem Preis, die muss man sicherlich nochmal besprechen, weil das kostet ja viel Geld für alle, das zu machen. Das kostet Milliarden, große Summen. Die Frage ist, ist ein Teil des Geldes nicht besser auch angelegt im Ausbau? Weil wie gesagt, wir haben ja, jeder kennt das, der Zug kommt zu spät, die Signale fallen aus. Also wir müssen ja den Verkehr auch besser machen, die Regionalzüge wie die Fernzüge. Und da muss man streiten. Wo ist das Geld jetzt besser angelegt? Beim günstigen Ticket oder da?
Also es könnte sogar noch teurer werden.
Dafür, dass die Züge pünktlich, dass es nicht teurer wird, kann keiner garantieren. Das kann ich sicher nicht garantieren.
Okay. Michael ist Azubi. Die verdienen häufig in der Ausbildung einfach richtig schlecht und bekommen nicht einmal den Mindestlohn. In Zeiten, in denen das Leben so teuer geworden ist, wäre das nicht fair, das zu ändern?
Die Azubi-Gehälter, es gibt ja Mindest-Azubi-Gehalt mittlerweile, erst seit 3, 4, 5 Jahren, ist nicht so, ich weiß. Ich war ja mal Bank-Azubi, jetzt redet Opa von früher, da gab es noch D-Mark. Das waren, glaube ich, 400, 500 D-Mark, die ich damals hatte. Als Azubi machst du keine großen Sprünge. Ich habe in einer 8 Quadratmeter Wohnung in der WG, Zimmer in der WG gewohnt, in Münster.
Da kommen wir gleich noch drauf, das ist gut. Guter Spoiler schon mal. Aber
insofern weiß ich, beim Azubi ist sicher nicht so viel übrig. Man muss halt nur immer sehen, es muss ja auch bezahlt werden von dem Unternehmen, wo man ist, der Handwerksbetrieb, wo man ist. Und als Azubi, bis du richtig anpacken kannst, ist es bestimmt mindestens zweites, wenn nicht drittes Lehrjahr, Ausbildungsjahr. Ja. Also dass es vielleicht schneller steigt, wäre vielleicht ein guter Ansatz.
Quasi ab Lehrjahr 3 dann den Mindestlohn.
Und dass Azubis im Übrigen auch beim BAföG genauso wie Studenten vernünftig unterstützt werden können, wenn sie auch alleine, also das eine ist ja immer die Frage, nee, beim Studenten ja auch, lebe ich noch bei meinen Eltern mit, lebe ich alleine, brauche ich mehr Unterstützung natürlich als sonst.
Wir haben jetzt über Michael und Azubis gesprochen, aber Michael ist nicht der Einzige, der es echt schwer hat, um überhaupt über die Runden zu kommen. Wir haben ja Daten vom Statistischen Bundesamt. Jeder vierte junge Mensch zwischen 18 und 24 ist von Armut bedroht oder schon betroffen. Also ganz konkret, wie wollen Sie diesen Menschen helfen?
Die Frage ist ja erstmal, was ist die Armutsdefinition? Das ist ja immer im Vergleich zum Durchschnittseinkommen im Land. Und dass ein 18- bis 24-Jähriger, der in der Ausbildung ist oder Student, weniger hat, als wenn man seine Ausbildung fertig hat und das Studium fertig hat im Job, ist, finde ich, ziemlich normal.
Aber die Leute, bei denen es wirklich knapp ist, die durch den Supermarkt laufen und sehen, okay, hier ist alles teurer geworden, ich merke das am Ende, wenn ich bei der Kasse zahle. Was wollen Sie machen, um denen wirklich zu helfen?
Am Ende brauchen wir Wachstum, die Wirtschaft muss wieder laufen, dann können Löhne steigen. Also das Wichtige ist ja, das hängt ja miteinander zusammen. Wir haben jetzt 2 Jahre schrumpfende Wirtschaft gehabt, der Kuchen ist kleiner, wirklich kleiner geworden, es gibt für alle weniger, dann können natürlich auch Löhne, auch Azubi-Löhne nicht gut steigen.
Wird nur eine Weile dauern.
Wenn die Wirtschaft wächst. Ich sage aber auch, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich finde halt, wenn man in der Ausbildung ist, wenn man Student ist, das ging jedem von uns so, dann kann man nicht so große Sprünge machen, als wenn man voll im Job ist und irgendwie schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat.
Man muss sich ja im Supermarkt dann auch kein Kaviar kaufen, aber zumindest irgendwie normalen Wocheneinkauf sollte man doch auch als Azubi absolut. Als junger Mensch sich leisten können.
Ja, das wollte ich auch nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur generell sagen, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir jetzt über 20-Jährige reden oder über 30, 40-Jährige. Mir ging es jedenfalls so, mit 20 bin ich auch nur sehr knapp über die Runden gekommen in der Ausbildung. Aber ja, wenn ich Insta live mache zum Beispiel, kommt immer die Frage nach der Dönerpreisbremse. dann muss man vielleicht im ersten Moment schmunzeln, aber dann denke ich, nee, stopp mal, das ist ja eine ganz konkret im Alltag erlebte Inflation. Also es ist teurer geworden, ich kriege für meinen Euro weniger Döner. Und das spüren natürlich auch junge Menschen, übrigens auch schon mit 16 oder 14, merken die ja, ich kann mit meinem Geld weniger kaufen und deswegen muss die Inflation runter. Das ist eine Frage, da kommen wir jetzt in die Volkswirtschaft, das ist jetzt etwas größer.
Bleib mal lieber nochmal beim Supermarkt, es gibt ja den Vorschlag, Mehrwertsteuer zu streichen auf Grundnahrungsmittel.
Die ist ja bei den Lebensmitteln bei 7%, also auf 1,07 Euro sind Mehrwertsteuer. Sie auf 5 zu senken, wie der Kanzler vorschlägt, ist dann 2 Cent. Also bei was weiß ich, der Butter, die 2-3 Euro kostet, haben wir dann 6 Cent gespart. Okay, ist auch Geld. Aber
jetzt nicht so viel.
Aber es macht noch nicht den großen Unterschied an der
Stelle. Kann sich ja läppern, oder?
Also ja, man könnte zum Beispiel sagen, die Linke will zum Beispiel da jetzt komplett die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen. Könnte man machen. Es gibt ja einen Vorschlag, auch von Ihnen im Wahlprogramm in der Gastro.
Das kommt aber auch daher, dass es ja in der Pandemie Corona von 19 auf 7% gesenkt wurde in der Gastro. In der Gastro haben wir auch die verrückte Situation, kennt jeder von McDonald's. Darf man McDonald's zitieren bei euch in der Sendung? Ja. Kennt jeder von McDonald's?
Können Sie sagen, es gibt ja auch noch Burger King.
Oder Burger King und die anderen, die fragen ja immer zum Mitnehmen oder hier essen. Und das fragen die wegen der Mehrwertsteuer, weil es unterschiedliche Sätze sind. Die einheitlich auf 7 zu machen, finde ich gut, richtig, wollen wir auch machen. Weil es ja am Ende egal ist, ob ich den Burger in einem Tiefkühltruhe kaufe und dann selber mache, ob ich ihn bei McDonald's sitzend esse oder in der Tüte mitnehme. Die Mehrwertsteuer sollte immer die gleiche sein.
Herr Spahn, wir haben es vorhin kurz schon angesprochen. WG-Zimmer, was sollte denn so ein WG-Zimmer Ihrer Meinung nach kosten?
Das ist eine gute Frage. Was es kosten sollte, wie groß ist es denn?
Ja, was Sie fair fänden.
15 Quadratmeter.
Also
in Münster.
Das, was ich jetzt sage, gibt es in Münster wahrscheinlich gar nicht am Markt so günstig. Ich weiß nicht, ich würde sagen 15 Quadratmeter Zimmer, 200-300 Euro. Ja gut, du zahlst natürlich dann noch mit für die Küche. Also bei mir, uns war es jedenfalls so und Bad ist ja so. Aber als Azubi, als Student, 300-500 Euro wäre, glaube ich, was man mit Mühe, aber vielleicht schaffen kann. Aber ich weiß, gerade in Münster, das kenne ich besser, aber es ist ja überall so, München, wo immer wir sind, kostet es deutlich mehr.
Ich glaube, für 200-300 Euro kriegt heute da niemand mehr was in so einer Studiestadt. Ja. Wir haben mal nachgeguckt, in Hochschulstädten liegt es bei 489 Euro ein WG-Zimmer im Schnitt. Ja, ich wohne in München, da ist es noch teurer, 300 Euro beim Durchschnitt, da zahlt man dann fast 800 Euro für so ein WG-Zimmer. Was tun Sie dagegen?
Mehr bauen. Also das Einzige, was hilft, ist ja mehr Angebot zu haben. Also wenn mehr Wohnungen da sind, sinken die Preise. Das ist ja so. Also ich würde mir wünschen, dass wir das Baurecht so ändern, dass schneller gebaut werden kann, dass mehr Wohnungen kommen, dass man schneller auch Bauland erschließen kann, dass man hilft, dass die Finanzierung günstiger wird. Also im Moment sind die Zinsen ja bei 3-4%. Die waren bis vor 3-4 Jahren bei 1%. Das macht einen riesen Unterschied für die bauen, die Vermieter, dass wir mithelfen, dass es günstigere Zinsen wieder gibt. Also ich würde vor allem dafür sorgen, dass schnell viele neue Wohnungen gebaut werden.
So schnell, dass sich die Leute, die jetzt im April mit einem neuen Semester
so schnell kann man keine Wohnung bauen, aber gerade für Studentenwohnungen gibt es mittlerweile, das nennt sich so serielles Bauen, also standardisiert schnell auch Wohnungen bauen. Das geht sicherlich in 1-2 Jahren. Und da muss man aber auch schnell Flächen nutzen. Also hier in Berlin, das Tempelhofer Feld, werde ich nie verstehen. Man muss jetzt ja nicht ganz zubauen, aber mitten in der Stadt so eine Riesenfläche, die nicht bebaut ist, während gleichzeitig alle sagen, wir brauchen mehr Wohnungen und günstigere Wohnungen. Das finde ich passt halt nicht zusammen. Man kann nicht alles haben. Riesenfreie Felder und mehr Wohnungen. Beides geht nicht.
In den meisten Wahlprogrammen findet man entweder Positionen zur Mietpreisbremse, also wie hoch meine Miete steigen darf, oder zu einem Mietendeckel, also eine generelle Begrenzung der Mieten. Bei der Union findet man dazu nichts. Da steht nur, wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz. Dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe. Welche Regeln sind denn angemessen? Also wie wollen Sie die Menschen jetzt konkret schnell
entlassen? Ich glaube halt, dass auf Dauer jedenfalls die Mietpreisbremse das Problem ja nicht löst. Also du hast eine Zahl von Wohnungen, und du sorgst nur dafür, dass sie nicht teurer werden. Aber du sorgst ja nicht dafür, dass es mehr wird.
Da sagt ja keiner, dass man nicht auch gleichzeitig bauen soll.
Ja, aber warum? Aber wer baut die denn? Es bauen ja Leute, die sie anschließend vermieten wollen. Wenn die aber sehen, ich kann meine Mieten nicht erhöhen, bauen auch weniger Leute Wohnungen. Insofern würde ich lieber eine Politik sehen, die schnell, also Baurecht vereinfacht, weniger Auflagen, schneller, auch gerade im innerstädtischen Raum oder in München. Warum darf man eigentlich nicht höher bauen als die, wie heißt die, Marienkirche, glaube ich, ist es. Vielleicht mal die Frauenkirche, Entschuldigung. Frauenkirche, stimmt, Frauenkirche. Aber jedenfalls, warum darf man nicht höher bauen als die Frauenkirche, wenn man so dringend Wohnungen braucht? Also mal ein bisschen mehr Pragmatismus.
Leute, wir haben noch mal ein paar Aussagen gecheckt und gucken jetzt mal, wie richtig das alles war. Die Münchner Frauenkirche ist rund 100 Meter hoch. Und tatsächlich haben die Leute in München im Jahr 2004 in einem Bürgerentscheid entschieden, dass kein Gebäude höher sein darf. Das sollte nur für ein Jahr gelten, aber die Politik und die Behörden halten sich da bis heute dran. Es gibt in München zwar Gebäude, die höher sind, teilweise wurden die aber auch noch vor dem Bürgerentscheid gebaut. Tatsächlich gibt es bei Neubauvorhaben immer wieder mal Proteste. Die Aussage stimmt also teils, teils.
Und die Mietpreisbremse wird natürlich auch umgangen. Dann wird die möblierte Wohnung vermietet. Und in dem Moment, wo du wieder eine Regel machst, wird es wieder ein Weg drumherum.
Das könnte man ja dann verbessern, dafür sorgen, genau, dass es nicht Beste, mehr so umgangen wird.
Aber das Beste, was man doch einfach auf Dauer macht, ist einfach für mehr Wohnungen zu sorgen.
Das aber ist was ist mit den Menschen, die jetzt gerade wirklich strugglen, die merken, ich kriege eine Mieterhöhung, so, ich komme nicht mehr über die Runden. Da muss es ja irgendwie ein Angebot geben.
Es gibt ja auch Unterstützung, Wohngeld oder auch Heizkostenzuschüsse, je nachdem, in welcher Lage man ist, auch mit geringem Einkommen. BAföG oder auch andere Unterstützung schaut ja auch mit darauf, wie hoch die Miethöhe ist. Aber ja, in den Städten, also in Münster gibt es, glaube ich, 50.000 Studenten bei 300.000 Einwohnern. Da ist natürlich jedes Jahr zum Semesterbeginn richtig Druck im Wohnungsmarkt, wo Leute eine Wohnung suchen. Und das kriegst du halt nur in den Griff. Ob das jetzt im nächsten Monat geht, nein. Aber auch in ein, zwei Jahren sicher, wenn mehr Wohnungen gebaut werden. Und wie gesagt, pragmatisch. Also man kann sich nicht den schönsten Grünflächen überall wünschen. Ich mag auch Grünflächen. Aber wenn man Wohnungen braucht, muss man da vielleicht Wohnungen drauf bauen.
Herr Spahn, Sie dürfen sich jetzt noch mal was wünschen, beziehungsweise... Sie dürfen was schätzen. Mhm. Schätzen Sie mal, wie viele Babyboomer gehen denn in den nächsten 10 Jahren in Rente?
Wie viele Babyboomer? Also, es sind pro Jahrgang etwa 1,34 Millionen. Auf 10 Jahre dürften das so 12 bis 14 Millionen, irgendwo so 11 bis 14 Millionen.
Ja, wir sind auf 20 gekommen, fast 20 Millionen. Es gibt viel weniger jüngere Menschen im Vergleich zu diesen 20 Millionen. Und die jüngeren zahlen
das würde ja heißen,
die Rente
dass 2 Millionen Menschen in Rente gehen.
Millionen Menschen. Es sind auf jeden Fall mehr, also die Rechnung stimmt insofern nicht, als dass es zu wenig junge Menschen gibt.
Die Nachkommen.
Das stimmt. Und die Rente von denen finanzieren. Also wie soll das funktionieren?
Also ich finde einen Jahrgang ganz eingängig. Der Jahrgang 1964 hatte 1,4 Millionen Geburten. Die sind letztes Jahr alle 60 geworden. Und der Jahrgang vor 15 Jahren hatte um die 700.000 Geburten.
Die Zahlen hat sich Jens Spahn gut gemerkt. 1964 waren es 1,36 Millionen, 2010 waren es 678.000, jeweils gerundet. Die Aussage stimmt also.
Das heißt, wir wissen, so in 3-4 Jahren gehen jedes Jahr doppelt so viele in Rente wie Nachkommen, um eine Ausbildung zu machen, studieren zu gehen. Also ja, das wird nochmal heftig sozusagen, weil wir eigentlich viel mehr Arbeitskräfte bräuchten. Die einzige Lösung ist Produktivität erhöhen. Wir werden mit weniger Leuten mehr produzieren müssen.
Also das heißt aber trotzdem, die Jüngeren können sich darauf einstellen, immer mehr von ihrem Gehalt dann abzugeben, um eben diese vielen älteren Menschen, die in Rente gehen, finanzieren.
Es gibt eine Lösung.
Welche?
Wachstum. Wenn wir mit weniger Leuten mehr Wachstum, Wohlstand, Bruttoinlandsprodukt produzieren, was brauchen
wir? Haben wir die Sicherheit, dass wir dieses Wachstum bekommen? Nee,
Sicherheit gibt es keine. Das Leben ist leider eines, wo es nicht alles garantiert gibt. So ist das Leben. Es gibt nicht Garantien für alles.
Aber andererseits garantieren Sie, dass das Rentenniveau für ältere Menschen so bleibt. Da gibt es eine Garantie drauf. Aber das Jüngere immer weniger bzw. immer mehr zahlen müssen von ihrem Einkommen. Dafür.
Also es gibt bei der Rentenversicherung vor 15, 20 Jahren einen großen Kompromiss, der leider immer wieder versucht wird, kaputt zu machen. Der große Kompromiss war, die Älteren kriegen etwas weniger Rentenerhöhung, also die Erhöhungen wurden gekappt. Und die Jüngeren müssen schrittweise länger arbeiten. Es geht ja jetzt bis Rente mit 67, bis 2031. Und kriegen auch etwas weniger Rentenerhöhung, müssen privat vorsorgen. Das war sozusagen so ein Deal. Und der Teil der Älteren war, die Renten steigen weniger schnell. Aber sie steigen. Und ich finde tatsächlich, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zulasten der Jüngeren immer wieder, also es ist viele Politiker gerade im Wahlkampf dieser Tage versprechen Rentnern viel an Zuwachs, ohne zu sagen, wo das Geld herkommen soll. Weil, warum eigentlich? Weil 20 Millionen Menschen in Deutschland sind Rentner. Das ist natürlich eine große Wählergruppe.
Ja.
Und die Jüngeren gehen oft auch gar nicht hin zur Wahl, zu oft. Mhm. Das hat das Risiko, dass Politik zu viel auf die Alten schaut.
Ja, genau. Deswegen wollen wir jetzt mal auf die Jüngeren schauen. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich ihm jetzt, ich Ihnen sage, was in Ihrem Wahlprogramm steht. Sie haben es noch gar nicht von selber gesagt. Da steht was von der Frühstartrente. Mhm. Und das wird so funktionieren, ich bin jetzt mal die sechsjährige Helene und da kommt der Staat und der schenkt mir jeden Monat 10 Euro und legt sie an, bis ich 18 bin. Was würde passieren an meinem 18. Geburtstag?
Es gibt mehrere Varianten. Eine Variante, die sicher dazu gehört, ist, dass das sozusagen das Startkapital dann für die weitere Altersvorsorge ist, dass man daraus eine kapitalgedeckte Altersvorsorge macht. Übrigens nur zur Idee, warum haben wir den Vorschlag gemacht? Die Deutschen sparen sehr unklug. Sie sparen nämlich auf Spareinlagen mit niedrigen Zinsen. Das Spannende ist ja, gerade die Jüngeren haben mit ETFs, also mit dem Online-Trading, ETFs, Bitcoin, viele Jüngere haben angefangen, sich Gedanken zu machen, sich anzuschauen, wie kann ich mein Geld vermehren, indem ich auch Geld anlege. Das finde ich.
Der Staat legt es so clever an, dass man richtig viel Kohle...
Und ich fände es total cool, wenn 6-Jährige, 8-Jährige, 10-Jährige auf der App im Handy, wenn sie eins haben oder bei der Mutter oder dem Vater, schon sehen können, was passiert jeden Tag, wenn sie möchten, oder zumindest jeden Monat mit meiner Anlage. Also, dass junge Menschen schon anfangen, sich zu interessieren, was passiert eigentlich am Kapitalmarkt, was passiert eigentlich mit den Aktien, was passiert möglicherweise mit Bitcoin. Dadurch entsteht spielerisch Interesse und dann mit 18 kann man dann entscheiden, das ist die Basis meiner Altersvorsorge. Ich fände gut auch die Option, man kann sein Studium vielleicht damit finanzieren, es in die Bildung stecken, was man nicht damit können soll, ist Party feiern, sondern es soll schon irgendwie was Sinnvolles sein, entweder Altersvorsorge oder Bildung. Aber vor allem soll man dabei lernen, es ist schön, Geld anzulegen, weil es wird auf einmal mehr.
Habe ich das aber richtig verstanden, dass der Staat meine Frühstartrente auch in Bitcoin anlegen würde?
Der Staat an sich selbst soll ja nicht anlegen, ist ja nicht, dass dann irgendwie ich oder der Minister oder sonst wer dann entscheidet, wer anlegt, sondern man würde eine Auswahl geben von ETFs, in Fonds.
Also breit gefächert.
Genau, man würde, Bitcoin wird es jetzt wahrscheinlich, obwohl es gibt auch ETFs mit Bitcoin.
MSCI World.
Ich würde jetzt nicht das Risikobehaftete nehmen, insofern haben Sie recht, Bitcoin wäre jetzt für das vielleicht nicht das Beste, aber trotzdem lernt man ja dann trotzdem vielleicht dabei, also ich hatte die Tage es erlebt bei dem Sohn eines Freundes, der war total heiß darauf, endlich ein Bitcoin zu kaufen und teilzuhaben am Hoch und Runter. Und ich fand das total spannend zu sehen, wie ein 13-Jähriger sich auf einmal so für Kurse interessiert.
Ja, aber bei meiner Rente, und da geht es mir wahrscheinlich nicht alleine so, sondern vielleicht hätten auch andere junge Menschen da Sorge, wenn meine Rente die ganze Zeit rauf und runter geht und ich das Gefühl habe, der Staat...
Wir reden jetzt über 6- bis 18-Jährige, wo es jetzt noch nicht gleich ins Rentenalter geht als nächsten Schritt. Also muss auch kein Bitcoin sein. Mir ist nur eins wichtig, dass junge Menschen sozusagen vom Staat, von uns allen das Angebot bekommen, wir helfen dir beim Anlegen. Und dafür kannst du, und da kann man auch in der Schule mal einmal im halben Jahr eine Stunde lang reden Lehrerinnen und Lehrer mit den Schülern darüber, was passiert da gerade auf euren Konten, warum gehen die hoch, warum gehen die runter. Also da kann man spielerisch wahnsinnig viel lernen und vielleicht was verändern in Deutschland, weil viele Deutsche haben nichts davon, dass ihre DAX-Unternehmen so erfolgreich sind.
Sie haben eben gerade schon mal, bevor wir über die Frühstartrente geredet haben, einen guten Punkt gemacht. Die Boomer-Gruppe sind ganz viele Wähler. Und die Jüngeren sind weniger viele.
Und die gehen auch noch weniger hin.
Sie haben mal vor einiger Zeit gesagt, man sollte eigentlich das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Das heißt, wenn man ein Jahr länger lebt, dann kann man einen Monat später in Rente gehen. So. Das in Ihrem Wahlprogramm ist aber nichts von zu lesen. Also da steht, man bleibt bei den bestehenden Regeln. Also gibt es da vielleicht Leute in Ihrer Partei, die sich vielleicht doch dann lieber zu den vielen Wählerstimmen hingezogen fühlen als zu den wenigen?
Nee, das hat einen anderen Grund. Wir haben aktuell, um Planbarkeit zu geben, wurde ja entschieden vor über 10 Jahren, 15 Jahren fast, dass man diesen Übergang von Rente mit 65, das war es ja, bis 2009 oder 10, war Renteneintrittsalter 65, dass man bis 67 geht über 20 Jahre. Also jedes Jahr einen Monat höher und später ein bisschen schneller, damit die Leute Planungssicherheit haben. Und wir gehen jetzt bis 2031 auf 67.
Die stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters, von der Jens Spahn spricht, begann im Jahr 2012, nicht im Jahr 2009 oder 2010. Das heißt, bis 2012 konnten die Menschen mit 65 in Rente gehen. Im Jahr danach mussten die Menschen einen Monat länger arbeiten und so weiter und so weiter. Und ja, wir wissen, es sind nur 2 Jahre Unterschied, aber beim Faktencheck wollen wir ganz genau sein. Spahns Angabe zum Ende der Rente mit 65 stimmt also nicht.
Das heißt also, wir treten ja jetzt an für 4 Jahre. Für die nächsten 4 Jahre stellt sich die Frage gar nicht, weil wir gehen noch, eigentlich für die übernächste 4 Jahre auch noch nicht, wir gehen ja jetzt erstmal auf 67 bis 2031. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns rechtzeitig vorher, 2, 3 Jahre vorher mal an, ist die Lebenserwartung weiter gestiegen.
Und dann aber irgendwann ist es ein Grund.
Und wenn sie gestiegen ist, muss man natürlich drüber reden. Ich sage immer, wenn du 6 Stunden länger lebst pro Tag, gab es mal eine Zeit, die Lebenserwartung ist gestiegen um 6 Stunden pro Tag. Aktuell sind es, glaube ich, so 2, 3 Stunden pro Tag. Dann wirst du von den 2, 3 Stunden pro Tag, nehmen wir die, vielleicht mal 10 Minuten arbeiten müssen oder eine halbe, um den Rest zu finanzieren. Also die Logik, glaube ich.
Ja, ein Thema, was viele junge Menschen auch noch große Sorgen bereitet, ist das Klima. Sie haben mal gesagt, Sie wollen die Menschen bei den steigenden Kosten beim Klimaschutz entlasten und dafür einen Klimabonus auszahlen. Wie hoch soll denn der sein?
Das liegt ja an den CO2-Kosten erstmal. Also jeder zahlt beim Tanken fossil, beim Heizen fossil oder auch indirekt. In den Brötchen zum Beispiel ist ja indirekt auch Energiekosten drin, die brauchte man ja, zahlen die CO2-Abgaben. Das sind mittlerweile 2-stellige Milliarden, also große Summen, die von allen jedes Jahr gezahlt werden. Und das Versprechen war immer, das Geld wird zurückgegeben.
Hat auch die Ampel schon versprochen.
Also auch die Ampel schon versprochen, aber nicht gemacht.
Und die wussten nicht wie. Die wussten wirklich, also kein Scheiß. Die wissen nicht, wie man es auszahlt.
Aber man könnte ja einen Zwischenschritt geben. Man hätte ja auch sagen können, wir senken die Steuern auf Strom. Oder wir senken die Netze. Also wir machen die Stromkosten niedriger für alle. Wäre auch eine Form, Geld zu. Hätte der Azubi in seiner Mietwohnung auch was von, wenn die Stromkosten sinken. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn man von jedem mal die Kontonummer hätte, könnte man einmal im Jahr oder im Monat, je nachdem, mal 200-300 Euro überweisen. Aber die Frage, wie hoch, hängt ja davon ab. Also umso mehr ich CO2-Preis einnehme vorne, desto höher muss ich natürlich hinten auch wieder auszahlen. Der Staat, wenn ich es so nenne, der soll ja eigentlich am CO2-Preis nicht verdienen. Sondern der CO2-Preis soll ja dazu da sein, dass ich weniger fossil mache. Also weniger mit Öl, Kohle, Gas. Aber wenn die Wirkung erreicht ist, kann ich ja das Geld zurückgeben. Eben über einen anderen Weg.
Sagen Sie mal eine Summe, wie viel wäre das?
Es liegt dran, also über welches Jahr und über welche. Ich glaube, es macht nur Sinn anzufangen, wenn wir überhaupt mal bei 300, 400, 500 Euro sind. Also 50 Euro brauche ich ja nicht anfangen zu überweisen. Dann sagen ja alle, wollt ihr mich veräppeln, damit kann ich ja nichts machen. In dem Moment, wo wir so
3 Euro brauchen wir nicht. So.
Ja, in dem Moment, wo wir CO2-Einnahmen haben, die so hoch sind, dass sie auch echt belasten, dann muss es in der Größenordnung dann auch von 300, 400, 500 Euro im Jahr mindestens mal Entlastung geben.
Apropos belasten. Wir machen den Klimablock etwas kürzer, weil wir ein großes Thema haben, über das wir mit ihm sprechen wollen. Und zwar geht es um das Thema Migration und Asyl. Und das beschäftigt laut Studien auch viele junge Menschen. Und nach der brutalen Tat in Aschaffenburg wird im Wahlkampf über fast nichts anderes mehr gesprochen. Jetzt kann man sagen, es gibt 2 Blickwinkel. Die einen sagen, es geht so nicht weiter, es muss sich etwas ändern. Und die anderen haben massiv Angst vor steigender Fremdenfeindlichkeit. Und beides wollen wir hier besprechen. Mhm. Vielleicht erstmal kurz von Ihnen. Was ist jetzt für Sie die wichtigste Maßnahme, um einen spürbaren Unterschied in der Migrationspolitik zu erreichen?
Also wichtig ist, wir reden über irreguläre, illegale Migration. Mhm. Wir reden nicht über diejenigen, die zu uns kommen, hier arbeiten, ihren Lebensunterhalt verdienen. Einwanderung klassisch. Das ist gewollt, brauchen wir, haben wir schon immer gehabt. Freuen uns über jeden, der mit anpackt. Sondern wir reden darüber, dass wir nicht wissen, wer einfach nach Deutschland einreist. Es passiert jeden Tag, reisen Leute nach Deutschland ein. Wir wissen nicht, wer, warum, mit welcher Absicht. Und man kriegt ab dem ersten Tag Sozialleistungen.
Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die in Deutschland leben, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind unter anderem Geld für den Lebensunterhalt, Gesundheitsversorgung in den nötigsten Fällen und eine Unterkunft. Dafür muss jemand aber ein sogenanntes Asylgesuch stellen. Die Menschen werden also bei den Behörden registriert. Wer nach Deutschland einreist und sich aus verschiedenen Gründen nicht registrieren lässt, bekommt dementsprechend auch nicht, Zitat, ab dem ersten Tag Sozialleistungen, so wie es Jens Spahn gesagt hat. Das stimmt nicht. Aber ab dem ersten Tag der Registrierung bekommen Menschen Sozialleistungen.
Das funktioniert offenkundig nicht. In jeder Schule, in jeder Kita, an jedem Bahnhof eigentlich einer mittelgroßen deutschen Stadt sehen wir ja, dass das nicht funktioniert. Vor allem, weil es auch junge Männer sind. Junge Männer ohne Aufgabe machen auch manchmal, das ist fast egal, welcher Herkunft, Ärger, wenn dann noch eine andere kulturelle Prägung dazu kommt. Also was Religion angeht, Frauenbild und anderes mehr.
Das ist die wichtigste Maßnahme.
Die wichtigste ist, an den Grenzen zurückweisen, dass man eben nicht mehr einfach einreisen kann nach Deutschland hinein, wenn man nicht Deutscher ist, nicht EU-Bürger oder nicht einen Aufenthaltstitel hat, ein Visum zum Beispiel, dann kann man nicht mehr einreisen.
Der Täter von Aschaffenburg hätte ja schon
nach... Sie in die USA übrigens auch nicht.
Die sind aber ein bisschen anders von den Grenzen
geprägt. Das stimmt.
Der Täter von Aschaffenburg hätte nach den bisherigen Regeln nicht mehr im Land sein dürfen. Und da haben die Behörden total versagt. Und wer da jetzt schuld ist, da wird noch gestritten. CSU gibt dem Bund die Schuld und Olaf Scholz sagt, die Bayern sind's. Was muss passieren, damit so ein Versagen nicht wieder passiert?
Die Behörden sind völlig überfordert. Also alle sind überfordert. Die Asylbehörden, die Schulbehörden, selbst die Wohnungssuche, alle sind völlig überfordert wegen der großen Zahl. Und das Problem ist, wir können dem Einzelnen gar nicht mehr richtig gerecht werden. Also die bleiben dürfen, die müssen wir auch Angebote machen, damit sie sich integrieren können. Arbeit, Deutschkurs, die Kinder, dass die Deutsch können, wenn die zur Schule gehen. Das braucht aber ja viel Aufmerksamkeit, das passiert ja nicht so. Mhm. Und es sind so viele in so kurzer Zeit nach Deutschland gekommen, dass wir es im Sinne des Wortes nicht mehr schaffen. Und da mache ich auch keiner Behörde einen Vorwurf. Also die tun, was sie können, aber wenn die Zahl zu groß ist, dann geht es halt einfach.
Das ist der einzige Grund, also es ist nicht eine strukturelle Frage auch, vielleicht Informationsaustausch zwischen den Behörden?
Man kann immer auch einen Informationsaustausch verbessern und anderes mehr, aber grundsätzlich ist einfach die Zahl zu hoch. Also es ist ja so im Leben, du willst helfen, kann sich auch jeder vorstellen, auch ganz persönlich und privat. Ich will helfen, ich will Menschen unterstützen, ich gebe ihnen einen Deutschkurs oder ich gebe ihnen was von meinen Klamotten ab oder ich lasse sie in meiner Wohnung wohnen, ich will helfen. Aber wenn es natürlich jeden Tag noch einer mehr wird, kann selbst der Bestwillige, der helfen will, irgendwann sagt er, ey Leute, ich kann nicht mehr. Und so geht es in der Gesellschaft auch. Und an dem Stand sind wir.
Über die letzten Jahre hinweg gab es ja immer wieder mal Verschärfungen. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, es war nicht genug oder kosmetisch. Oder wie, da gab es ja verschiedene Begriffe aus der Union. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt wirklich, wir weisen zurück. Und wir haben ja eine gewisse Menge an Menschen im Land auch. So. Was ist denn, wenn dann solche Taten weiter passieren? Was ist dann die nächste Verschärfung? Also wie erklärt man Menschen, ab welchem Punkt ändert sich sowas? Also reden wir über Jahre? Reden wir?
Also es geht natürlich nicht innerhalb von 2 Tagen. Also das Grenze zurückweisen geht schnell. Mhm. Und das Signal, dass es so nicht mehr weitergeht. Also dass die Aufgabe nicht jeden Tag größer wird, weil noch mehr nach Deutschland kommen. Das Zweite ist, was ist mit den vielen Menschen, die schon in Deutschland sind und wo wir auch eine Aufgabe haben miteinander, was schneller zu schauen, wer kann und will sich integrieren, wer hat auch einen Fluchtstatus, einen Fluchtgrund, dass wir da schneller ein Angebot machen können und in der Schule vor allem den Kids, den Jungs und Mädels ein Angebot machen, aber auch schneller der Täter in Aschaffenburg, und das ist ja das Furchtbare daran, der hätte ja gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Er war vorher auch schon auffällig, also
mehrfach.
Mehrfach. Und dann kommt er, man muss sich das mal vorstellen, eine 32 cm lange Klinge und tötet, ersticht ein 2-jähriges Kind brutal. Es ist furchtbar. Solche Täter, die schon auffällig waren, die müssen abgeschoben werden und dürfen sich nicht frei im Land bewegen. Das heißt auch, ja, sie müssen in Gewahrsam genommen werden, bis sie das Land verlassen.
Kurze Frage zur Abschiebung. Aktuell sind die Länder dafür zuständig. Muss das nicht zentral über den Bund laufen?
Der Bund könnte zumindest den Ländern helfen, Angebot machen. Auch in der also zum Beispiel bei ausreisepflichtigen Straffälligen. Und ich meine jetzt nicht falsch fahren, ich meine Gewalt. Straffälligen, ausreisepflichtigen würde ich immer sagen, wir müssen es eigentlich schaffen, dass wir die alle in Gewahrsam nehmen, bis sie also sie sind nicht mehr frei im Land rumlaufen, bis sie ausreisen.
Aber Sie sind sich sehr sicher, wenn wir das alles so durchziehen, es gibt einen 5-Punkte-Plan von der Union, wenn wir das so alles durchziehen, dann wird sich spürbar etwas ändern.
Es wird sich spürbar was ändern, 100% Sicherheit gibt es nie. Aber wissen Sie, ich habe oft nachgedacht, wenn du die Eltern triffst, dieses 2-jährigen Kindes.
Die auch einen Migrationshintergrund haben.
Die auch einen Migrationshintergrund haben. Ja, das betrifft ja uns alle. Also viele, auch mit Migrationshintergrund, wollen doch, dass ihre Kinder sicher sind, dass sie eine gute Schule, ja eben, dass sie, also ich meine, mit oder ohne Migrationshintergrund, die wir gemeinsam die Zukunft des Landes gestalten wollen, wir wollen einfach sicher und gut leben. Und da muss man halt den anderen, die das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, ein klares Signal senden oder sie eben außer Landes bringen. Und ich würde doch zumindest mich besser fühlen, wenn ich sagen könnte, wir haben alles getan. Also man kann nicht alles verhindern, das kann man nicht, nie. Aber zu sagen, wir haben alles Mögliche getan, und das können wir aktuell nicht. Wir tun nicht alles Mögliche.
Sie sagen, Sie wollen, dass man sich besser und sicherer fühlt. Und da liegen Pläne und Vorschläge auf dem Tisch. Ein paar davon haben wir angesprochen. Es geht um Abschiebehaft, wird da genannt. Es geht um sofortige Zurückweisung an der Grenze, auch für Menschen, die Schutz suchen. Und vieles von dem, das fordert die AfD, eine in Teilen rechtsextreme Partei, genauso. Ihre Partei hat immer wieder gesagt, wir machen nichts mit der AfD. Können Sie verstehen, dass Ihnen junge Menschen, die Sie vielleicht auch wählen wollten, dass die Ihnen das einfach nicht mehr abkaufen?
Weil?
Naja, weil Sie jetzt gerade die Inhalte fordern, die auch die AfD fordert.
Ich fordere Dinge, die ich für richtig halte und nichts anderes. Und die Frage ist doch, warum haben so viele auch junge Menschen? Ich meine, wir schauen das Wahlverhalten von Jüngeren einfach mal. Die wählen in großer Zahl AfD. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum? Vielleicht, weil die in der Schule, am Bahnhof, im Bus, am Wochenende beim Partyfeiern, beim Ausgehen, auf dem Marktplatz, weil die einfach erleben, was gescheiterte Integration bedeutet. Weil die abgezogen werden, weil sie Gewalt erleben, weil gerade junge Frauen sagen, ich traue mich im Dunkeln nicht mehr in bestimmte Straßen hinein. Dass solche jungen Menschen sagen, ich habe Frust, ich ärgere mich, ich wähle AfD.
Warum will die nicht Sie? Warum wählen die nicht Sie?
Das ist eine gute Frage, weil sie offensichtlich so viel Vertrauen verloren haben darin, dass wir die Probleme lösen. Und man muss zugeben, das sage ich jetzt eher neidvoll, die sind bei TikTok und in Social sehr gut. Also die sind da ja sehr präsent. Jetzt hat Mr. Musk noch alles dafür getan, dass sie noch präsenter sind. Also wenn du dich bei X Twitter anmeldest, kriegst du immer Alice Weidel als Empfehlung, weil der Eigentümer das so will. Egal, entscheidend ist, Probleme lösen. Das ist der einzige Weg, ist wie in einer Beziehung. Wenn du gecheatet hast, Vertrauen gibt es nur wieder, wenn du was tust, nicht wenn du redest.
Sie haben gesagt, Sie fordern das, was Sie fordern. Das hat mit der AfD jetzt erstmal nichts zu tun, sagen Sie. Wir haben Menschen, beziehungsweise es scheint nicht bei allen diese Trennschärfe so krass noch vorhanden zu sein. Wir haben dazu ein Video bekommen von Mustafa aus unserer Community. Da können wir auch mal reinhören.
Lieber Herr Spahn, März bezeichnete arabischstämmige Schüler als kleine Paschas und Sie brachten arabisch-muslimische MigrantInnen in Verbindung mit steigender Gewalt, Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Finden Sie diese Art der Rhetorik nicht populistisch im Stil der AfD? Und was möchten Sie muslimischen WählerInnen mit Migrationshintergrund sagen?
Ist das AfD-Stil, diese Art zu reden?
Nein, die Frage ist ja, es geht ja um eine kulturelle Prägung. Ist ja niemand so, von uns, ich bin nicht geboren sozusagen mit westlich-christlicher Prägung, andere sind nicht geboren mit muslimisch-arabischer Prägung, das ist ja angelernt. Man ist aufgewachsen, es ist angelernt worden, kulturell.
Aber ist kleine Paschas eine gute Art, diese Prägung zu beschreiben?
Na, die Prägung besteht jedenfalls in den arabisch-muslimischen Gesellschaften, haben Frauen weniger Rechte als Männer. Jungs werden nicht selten schon dahin erzogen, dass sie hier die Männer sind, die im Zweifel die größeren Rechte haben. Das ist ja das, was Paschas ausdrückt. In diesen Gesellschaften gilt nicht selten Religion mehr als der Staat und vor allem der Islam und keine andere Religion. Antisemitismus, versuchen Sie mal mit einer Kippa sozusagen als Kennzeichen jüdischen Glaubens hier durch Neukölln zu laufen.
Wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass wir Mustafas Frage beantworten.
Ja, aber
ist es AfD-Stil?
Ist ja eigentlich eine Beschreibung von Tatsachen. Heißt das, dass jeder, der muslimischen Glaubens ist, ein Problem mit Frauen hat? Nein. Aber es ist grundsätzlich im muslimischen Glauben angelegt, auch in den Lehren des Glaubens, fängt ja schon in der Kleidung an bei einigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau und in der jeweiligen Wertigkeit. Also deswegen rede ich auch nicht über Muslime, sondern ich rede über den arabisch-muslimische kulturelle Prägung, was ein Unterschied ist.
Mustafa hat da noch eine zweite Frage. Was möchten Sie muslimischen Wählern und Wählerinnen mit Migrationshintergrund sagen?
Dass diejenigen, die mit uns die Zukunft dieses Landes gestalten wollen, die mit anpacken, die Sprache lernen, die sagen, ich muss mich nicht aufgeben, keiner muss sich und seinen Glauben und seine Prägung aufgeben, aber ich weiß schon, ich muss mich auch einfügen in eine Gesellschaft, herzlich willkommen sind. Das ist die große Mehrheit, die sich genauso ärgert über all diejenigen, die es nicht tun. Aber ich muss eben auch Mustafa und anderen sagen, wir müssen über die Probleme schon reden. Und mit jungen Männern aus Brasilien und aus Vietnam haben wir halt weniger Integrationsprobleme als mit jungen Männern aus Syrien und Afghanistan. Das muss man schon sagen können dürfen.
Sie sehen es, ich habe noch mal was hier aus der Kreuzverhörakte genommen.
Eine Kreuzfahrt.
Und zwar ist das der nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Das hat die Bundesregierung gefördert. Und da steht, dass 3 von 4 jungen Leuten, die so aussehen oder deren Name so klingt, als hätten sie einen Migrationshintergrund, in Deutschland schon mal Rassismus erlebt haben. 3 von 4 jungen Leuten. Halten Sie das für ein Problem?
Klar ist das ein Problem. Es ist die Frage, das sehe ich an dieser Frage nicht, was Rassismuserfahrung heißt. Also wegen des Vornamens, hatten Sie gerade, glaube ich, gesagt, des Namens blöd angesprochen zu werden oder falsch zugeordnet zu werden und so. Das geht nicht, ist falsch. Es ist auch falsch, dass Menschen, wenn sie sich bewerben, wenn sie einen Namen haben, der jetzt vielleicht nicht deutsch klingt oder wie auch immer, nicht europäisch, dass sie es dann schwerer haben bei einer Bewerbung, ist falsch, ist nicht okay.
Also Sie halten das für ein Problem.
Ja, klar.
In Ihrem Wahlprogramm kommt kein einziges Mal das Wort Rassismus vor. Warum?
Das weiß ich jetzt gar nicht. In unserem Grundsatzprogramm, da habe ich jede Seite mitgeschrieben, kommt es vor. Es geht ja generell, wenn ich sage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich möchte, dass wir respektvoll und vernünftig miteinander umgehen. Dann beinhaltet das auch, dass Rassismus ein No-Go ist. Also ich weigere mich auch, wenn das jetzt das meint, darüber zu reden, wie wir Kontrolle über Migration haben, ist kein Rassismus. Darüber zu reden, dass eine kulturelle, religiöse Prägung, die einem vielleicht ein anderes Frauenbild oder ein anderes Bild von Juden vermittelt, dass das ein Problem ist, hat nichts. Rassismus heißt Ethnie. Da geht es um Hautfarbe, da geht es um die Ethnie. Da habe ich überhaupt gar kein Thema. Mein Thema ist die kulturelle Prägung. Die lernt man, die ist nicht angeboren.
Klassische Definitionen verstehen Rassismus als eine Diskriminierungsform, bei der Menschen davon ausgehen, dass es verschiedene Rassen von Menschen gibt. Erstmal, es gibt keine Menschenrassen. Menschen werden und wurden leider historisch in Bezug auf angebliche Merkmale in eine Gruppe eingeordnet, die historisch rassistisch konstruiert wurde. Das führt dann auch zur Abwertung und Ausgrenzung von Menschen. In aktuelleren Definitionen für die neue Rechte spielt hingegen zunehmend der Begriff Kultur eine wichtigere Rolle als der Begriff Rasse. Das heißt dann kultureller Rassismus oder Rassismus ohne Rassen. Den sehen wir etwa, wenn eben aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe oder Name angenommen wird, dass Menschen einer bestimmten Kultur angehören und ihnen deshalb pauschal Eigenschaften zugeschrieben werden. Der Begriff Rasse wird also durch Kultur ersetzt. Ganz wichtig, wir möchten das Jens Spahn natürlich absolut nicht in den Mund legen, aber wollen das mit der Kultur im Zusammenhang mit Rassismus einmal für euch einordnen. So, jetzt lockern wir das Gespräch erstmal nochmal auf, ja. Haben wir das vorbereitet. Und zwar ein kleines Spielchen. Mhm. Ich sage Ihnen ein Szenario, beziehungsweise wir sagen Ihnen Szenarios. Und wenn Sie sagen, es klingt gut, dann drücken Sie den grünen Knopf. Und wenn Sie sagen, ne, no deal, ist der rote Knopf. Ich würde sagen, ready? Mhm.
Ja, erstes Szenario. Das wäre, die Union bekommt bei der Bundestagswahl 35%, muss danach aber mit den Grünen koalieren. Warum nicht?
Weil ich nicht sehe, dass man mit diesen Grünen ein Problem lösen kann.
In NRW und Schleswig-Holstein klappt das ja eigentlich ganz gut. Und da steht die Union bzw. die CDU besser da als im Bund.
Das stimmt. Aber da ich ja selbst aus NRW komme, da lösen die auch Probleme. Die Grünen im Bund verstehen nur, also über die Themen, wir haben über Migration gesprochen, über Wirtschaft ein bisschen. Bei den großen Themen, die für Deutschland gerade wichtig sind, sehe ich nicht, wie wir mit den Grünen Kompromisse finden können sollen.
Nächstes Szenario. Die Kernkraftwerke gehen wieder ans Netz. Das geht.
Also diejenigen, die noch ans Netz können, würde ich wieder dran nehmen.
Ja. Genau. Dafür kommt das 9-Euro-Ticket dauerhaft zu.
Ach so, da kam noch ein Hinterhersatz.
Jetzt haben wir schon gedrückt, sorry.
Ne, 9-Euro-Ticket. Aber das 9-Euro-Ticket hat jetzt mit Kernkraft zu tun. Was sind das
aber das ist ein Deal, das ist ein Szenario.
Ich habe damals immer gesagt,
ein bisschen um Priorität.
Ich habe in der Energiekrise gesagt, lass uns doch mal für 3 Jahre die Kernkraftwerke am Netz lassen und ein Tempolimit einführen. In der Energiekrise wäre das vielleicht
ein Kompromiss. Aber bleiben Sie bei Grün in dem Szenario.
Also bei Kernkraft, ja.
Ja, alles klar.
Wir haben noch ein Szenario, Sie werden Wirtschaftsminister. Dafür bleibt Cannabis legal.
Es geht ja nicht um mich dabei.
Okay, dann wird Friedrich Merz Kanzler. Dafür wird Cannabis legal.
Bleibt.
Nee.
Bleibt legal.
Die Kombi wird es nicht geben.
Sie müssen sich entscheiden oder ist Ihnen Friedrich Merz so wenig wert?
Friedrich Merz wird Kanzler und Cannabis bleibt rot.
Das wird rot. Ein Block haben wir noch. Einen Block haben wir noch. Und zwar geht es um Außenpolitik. Und Friedrich Merz und die Union haben in den letzten Jahren immer wieder kritisiert, dass der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg nicht konsequent genug geholfen wird. Was würde sich ändern, wenn Sie wieder die Regierung anführen würden?
Wir würden der Ukraine, wie es übrigens ja auch Grüne und FDP wollen, deutlich stärker helfen. Warum? Weil da unsere Freiheit verteidigt wird. Was viele Deutsche
finde ich, zu wenig sehen, ist, Putin wird ja nicht aufhören. Er wird ja nicht aufhören. Wenn er die Ukraine kriegen sollte, erobern sollte, besetzen sollte, wird er als nächstes weitermachen in Litauen, Estland, Lettland, Polen. Er wird nicht aufhören. Und er will auch unsere Freiheit nicht. Er erträgt unsere Freiheit nicht. Und deswegen verteidigen die Ukrainer unsere Freiheit. Wir würden sie stärker unterstützen.
Wir haben gerade schon gesagt, Litauen, Estland, das sind NATO-Mitgliedstaaten. Und immer wieder hört man Geheimdienstinfos, die sagen, dass Russland zumindest ein EU-Land angreifen könnte oder auch ein NATO-Land, wie halt im Baltikum. Und in unserer Community ist die Angst vor Krieg ebenfalls groß. Wie schätzen Sie persönlich die Kriegsgefahr ein, die von Russland ausgeht?
Die Kriegsgefahr ist groß, weil Russland führt gerade einen Krieg gegen die Ukraine. Man muss sich immer vorstellen, gerade junge Menschen, es kommen ja vor allem junge Männer im Krieg zu Schaden, auf beiden Seiten, brutalst. Nicht nur zu Schaden, sterben, werden getötet, jeden Tag. Es werden Kinder entführt aus der Ukraine, ihren Eltern weggenommen und dann russisch erzogen. Also ganz viele furchtbare Dinge, junge Frauen passieren jeden Tag, seit fast 3 Jahren, furchtbare Dinge. Das ist Krieg. Und wir wollen ja Russland stoppen, damit eben die Gefahr aufhört. Also wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Kennt jeder vom Schulhof. Wenn du derjenige bist, vor dem jeder weiß, der ist stark, den lasse ich lieber in Ruhe, dann hat man seinen Frieden. Wenn der Eindruck entsteht, bei den etwas Stärkeren, ich kann hier die Schwachen rumschubsen, dann schubsen die auch. Vor allem, wenn man sich nicht wehren kann. Wir müssen uns wehren können. Dann ist die Kriegsgefahr deutlich geringer.
Dazu gehört auch, dass die Bundeswehr vernünftig ausgestattet wird und eine gewisse Truppenstärke hat. Die Union will schrittweise zurück zur Wehrpflicht. Und das in Kombination mit einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr. Also junge Menschen sollen entweder zur Bundeswehr oder einen Pflichtdienst absolvieren, zum Beispiel in sozialen Berufen. Und das ist ja ein ziemlich harter Eingriff in die Freiheit von jungen Menschen. Ist das für Sie alternativlos?
Nichts ist alternativlos. Es gibt immer eine Alternative. Es gibt den schönen Satz, 70 werden ist nicht schön, die Alternative ist schlechter. Es gibt immer eine Alternative. Die Frage, was ist die bessere? Und wir sehen eben mit Russlands Krieg, mit der Lage in der Welt, wir brauchen wieder eine stärkere Bundeswehr. Deswegen finde ich, ja, es ist richtig, die Wehrpflicht wieder zu beginnen, zumindest mal die Musterung wieder zu beginnen.
Ab wann?
Meinen Sie jetzt altersmäßig, ab 18
war? Ab wann das losgehen soll, dass
so,
man
das
wieder
wir gerne
verpflichtet wird. Weil es heißt, diese aufwachsende Wehrpflicht.
Genau, das heißt erstmal mit der Musterung zu beginnen, heißt also immer jeden ganzen Jahrgang zu mustern, zu schauen, wer tauglich, heißt das, glaube ich, fachlich richtig. Also wer
das noch gemacht?
Siehst du?
So ich glaube, letzter so Jahrgang.
Aber unabhängig davon. Und wir können auch relativ schnell die Wehrpflicht wieder aktivieren. Das verpflichtende Gesellschaftsjahr braucht eine Verfassungsänderung, also braucht eine größere Mehrheit.
Zwei Drittel Mehrheit braucht
länger. Aber ich finde die Idee dahinter richtig, dass ein Teil eben zur Bundeswehr geht und andere vielleicht dann in sozialen Diensten, Pflege, in den Jugenddiensten, Jugendhilfe, also junge Menschen auch in der Gesellschaft einen Dienst mitnehmen. Aber im Mittelpunkt steht erstmal, dass wir uns verteidigen können. Ja, dafür brauchen wir wieder eine Wehrpflicht.
Also ein 18-Jähriger, der weiß, es wird dann irgendwann schon dazu kommen, dass er gemustert wird.
Also gemustert auf jeden Fall.
Die SPD, Herr Pistorius, der Verteidigungsminister, hat das ja auch vorgeschlagen. Insofern, ich finde das richtig.
Ist das mit Frauen eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Die Frage wird noch diskutiert. Ich würde sagen, ich bin noch nicht ganz abgeschlossen.
Aber dafür braucht es ja die Grundgesetzänderung.
Da streiten sich auch die Gelehrten schon wieder. Aber im Grundgesetz steht eigentlich nur Männer.
Ja, die normale Wehrpflicht könnte man ja wieder, die ist ja nur
Gesetz.
Genau, könnte man effektiv wieder einführen.
Also ich fände es richtig, auch für Frauen, für alle. Die Zeiten haben sich geändert, wie das so schön heißt. Aber ich kriege Argumente dafür und dagegen, weil natürlich gerade bei der Familiengründung und anderen mehr bei Frauen in der Frage, wie sozusagen das die Lebensabfolge ist, die berühmten 9 Monate und anderes mehr, man immer auch schauen muss, wie hält man Gleichaltrige in einem fairen, gleichen Situation. Ich habe aber den Eindruck, viele Frauen sagen auch, ich würde das schon gerne auch mit. Also das würde ich diskutieren, können ja eure Zuschauer
ein
bisschen diskutieren.
Für die Diskussion haben wir leider jetzt nicht mehr Zeit, aber wir wollen zum Schluss noch mal ganz bewusst positiv auf die Situation schauen. Sie können jetzt unserer Community mal in paar kurze Worte Hoffnung machen. Warum werden die nächsten Jahre besser?
Es ist das beste Deutschland bei allen Problemen, die da sind. Es ist das beste Deutschland, das es jemals gab. mit seinen Nachbarn in Frieden. Technologisch, ich meine die Innovationen, die da passieren, künstliche Intelligenz, Handys. Ich bin ja noch groß geworden mit Telefonzellen. Also so alt bin ich auch noch nicht. Und was da alles passiert. Junge Menschen haben so viele Möglichkeiten jetzt schon und in den nächsten Jahren in ihrem Leben wie noch nie eine Generation vor ihnen. Also die Welt ist so offen, wie sie noch nie zuvor war. Und ich habe manchmal den Eindruck, sie ist sogar so offen und so frei, dass es schon wieder manchmal verwirrend ist. Man weiß gar nicht, welche der vielen Optionen man nehmen soll. Aber eigentlich, also wir haben eine tolle Zukunft, wir haben tolle Möglichkeiten, das ist ein starkes Land, es ist gerade nur ziemlich schlecht regiert, aber das kann man ändern.
Vielen lieben Dank, dass Sie eben Kreuzverhör dabei waren.
Das gerne.
Und das war das Kreuzverhör mit Jens Spahn. Danke fürs Zuschauen. Wir haben aber natürlich nicht nur mit ihm, sondern auch mit den anderen Spitzenpolitikerinnen und Politikern der Bundestagsparteien gesprochen. Lasst ein Abo da, wenn ihr die nächsten Kreuzverhöre nicht verpassen wollt. Alle Interviews findet ihr hier in der Playlist. Und hier findet ihr noch ein Video von Mr. Wissen2Go, in dem er euch das Wahlprogramm von CDU und CSU nochmal erklärt. Das Kreuzverhör ist ein Format von Funk und den jungen Programmen der ARD. Bis bald.